Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle, die klingt wirklich wie aus dem Drehbuch von einem abgebrühten Hollywood-Film. Kurz nach Weihnachten dringen mehrere Täter von einer Tiefgarage aus in den Kellerraum einer Sparkasse, bohren dort mit Hilfe eines Kernbohrers ein ziemlich großes Loch in die Stahlbetonwand. Und durch das steigen sie dann ein und landen direkt im Tresorraum. Sie knacken mehr als 3000 Schließfächer, nehmen mit, was ihnen wertvoll erscheint. Ja, das alles ist aber kein Hollywood-Stoff, sondern das ist bittere Realität. Aber vor allem bitter für die, die ihr Geld, ihr Gold, ihre Juwelen in diesen Schließfächern der Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen-Buer für sicher verwahrt eigentlich gehalten hatten. Nun, nächsten Monat startet vor dem Landgericht Essen die juristische Aufarbeitung. Im Kern geht es dann um die Frage, wer kommt für den erlittenen Schaden eigentlich auf? Die Bank? Viele der Opfer wollen aber schon heute Nachmittag auf die Straße gehen. Und genau darüber möchte ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten aus NRW sprechen. Hallo, Jonas Panning.
Hallo, Susanne.
Ja, warum machen die Betroffenen das? Ist ja ungewöhnlich. Warum sind die so sauer auf die Bank?
Ja, grundsätzlich sind viele Kundinnen und Kunden, Susanne Alt, weiterhin unzufrieden mit dem Kommunikationsverhalten der Sparkasse Gelsenkirchen. Wir erinnern uns kurz nach Weihnachten, Sie haben es gesagt, die Bilder von verzweifelten Menschen, die tagelang immer wieder zu der Filiale im Stadtteil Buer kamen, um nach dem Einbruch irgendetwas zu erfahren. Der Rechtsanwalt Daniel Kuhlmann vertritt nach eigenen Angaben mehr als 600 Betroffene. Er selbst und viele seiner Mandanten wollen heute Nachmittag an der Demonstration vor Ort in Gelsenkirchen, die das Ziel, die Sparkassenfiliale am Marktplatz hat, teilnehmen. Und er sagt, welche Kritikpunkte es noch gibt.
Auch jetzt weiß man nicht, sind die Gegenstände da oder nicht im Gerichtsverfahren. Da tut die Sparkasse so, als ob sie von allem nichts weiß. Die Staatsanwaltschaft hatte ja vor kurzem die Gegenstände freigegeben. Und die Sparkasse meint, sie hätte überhaupt keinen Überblick, obwohl sie seit Monaten mit den Behörden zusammenarbeitet. Alles wird dokumentiert, katalogisiert. Und da stellt man sich auf unwissend und das wird natürlich total kritisiert.
Das ist eine Entwicklung aus dieser Woche, die der Jurist hier anspricht. Die Staatsanwaltschaft hatte jüngst die zehntausenden Gegenstände freigegeben, die Einbrecher in dem Tresorraum zurückgelassen hatten im totalen Chaos. Die Bilder hat man vielleicht mal gesehen. Monatelang wurden sie von den Ermittlern auf Spuren untersucht und die Sparkasse, die ist jetzt dafür zuständig, diese Gegenstände den Besitzern eben zuzuordnen und diese dann an sie zurückzugeben. Da geht es vermutlich so jedenfalls die Hoffnung, vor allem um wichtige Dokumente oder Gegenstände mit einem eher immateriellen, aber dafür vielfach bedeutenden emotionalen Wert.
Jetzt habe ich gelesen, dass auch schon erste Termine mit Betroffenen vereinbart wurden, um eben diese Dokumente und persönlichen Gegenstände zurückzugeben. Das reicht aber den Betroffenen offenbar nicht.
Nee, also das reicht den Betroffenen nicht. Es gibt zwar eine Anlaufstelle für Kundinnen und Kunden der Sparkasse am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Das ist ein Angebot der Sparkasse, um eben dieses Kommunikationsverhalten jetzt besser zu gestalten als in den letzten Monaten. Ab morgen soll dann die Verteilung der Gegenstände beginnen, die die Einbrecher zurückgelassen haben. Und dazu hat der Sparkassenchef Michael Klotz vorgestern in einer Videobotschaft, die bei Facebook veröffentlicht wurde, Folgendes gesagt.
Sorgfalt und Sicherheit stehen für uns an erster Stelle. Die Zuordnung von über 50.000 Gegenständen ist ein komplexer Prozess. Ein Stück weit wie ein großes Puzzle.
Ja, Sorgfalt und Sicherheit, das kam bei nicht allen unbedingt gut an, denn genau das werfen die Kundinnen und Kunden der Sparkasse ja vor, missachtet zu haben. Sonst hätte der Einbruch Ende Dezember auffallen müssen, so ihr Vorwurf.
Den Sparkassenchef Michael Klotz, den haben Sie ja gerade im O-Ton gesendet. Er gehört, glaube ich, schon seit 17 Jahren dem Vorstand dieser Bank an und er kennt sich, würde ich mal sagen, doch sehr aus in seinem Gebäude. Und das Risikomanagement, das ist ja auch eine seiner Aufgaben. Im Februar, da hat er, das habe ich auch nachgelesen, auf die Frage geantwortet, ob er denn einen Fehler gemacht habe, mit Nein geantwortet. Hat er dazu auch noch was gesagt heute, nach 4 Monaten?
Also er sagt immer das Gleiche seit dem Einbruch. Es hat ja ohnehin lange gedauert, bis er sich überhaupt mal geäußert hat. Dann hat er ein längeres Zeitungsinterview gegeben. Dann war er Gast auf einer Diskussionsveranstaltung in einem Gelsenkirchener Kino mit vielen Betroffenen, eigentlich überwiegend Betroffenen im Saal. Er spricht immer wieder sein Bedauern und Verständnis für das Leid der Kundinnen und Kunden aus, auch jetzt wieder vorgestern in der Videobotschaft bei Facebook. Dass er sich nicht entschuldigt und keine Fehler eingesteht, das könnte auch damit zusammenhängen, dass die Frage nach der Fahrlässigkeit der Sparkasse, Sie haben es eingangs gesagt, eben noch vor Gericht verhandelt wird.
Genau, und deswegen pochen ja jetzt auch zwei Schließfachbesitzer auf Schadensersatz und haben die Sparkasse verklagt. Der Prozess soll am 11. Juni vor dem Landgericht in Essen beginnen und das soll, glaube ich, sowas wie ein Musterprozess sein. Was ist denn da Ihr Eindruck, was sich die anderen Betroffenen eben von diesem Verfahren erhoffen?
Ja, es geht um die Frage, wer für den Schaden haftet, und die Betroffenen, die Kläger, unterstellen der Sparkasse, fahrlässig gehandelt zu haben. Der Anwalt Daniel Kuhlmann, den wir eben schon gehört haben, der will das mit Hilfe eines Gutachtens nachweisen. Es gibt allerdings auch Betroffene, die sagen, wir warten erstmal zunächst die Ermittlungen der Polizei ab. Am 11. Juni beginnt der erste von diesen Prozessen, die Sie erwähnt haben. Anschließend dürften wir in dieser Hinsicht dann schlauer sein. Erfahrungsgemäß dauern solche Verfahren allerdings Monate, wenn nicht sogar Jahre lang.
Ganz kurze Frage zum Schluss. Würde jetzt quasi die Sparkasse diese Schließfächer oder jedes dieser Schließfächer versichert haben mit einem Betrag von 10.300 Euro, dann würde sich ja dieser Schaden auf insgesamt knapp 33 Millionen Euro beziffern. Kann man das als Sparkasse überhaupt leisten?
Das ist schwer zu beantworten. Im Prinzip kann ich dazu jetzt gar nichts sagen. Im Zweifel müsste wahrscheinlich die Stadt Gelsenkirchen sogar noch als Eigentümerin einspringen. Vielleicht schauen wir noch auf die Ermittlungen abschließend, denn im Rahmen dieser Ermittlungen wurden auch die Betroffenen vorgeladen. 3.200 Menschen hatten ja Schließfächer in der Sparkasse, und Kundinnen und Kunden haben nicht alle bislang ausgesagt. 300 fehlen noch. Sie wurden vorgeladen. Das heißt, sie müssen erscheinen. Und es gibt durchaus Kritik an der Arbeit der Polizei. Da wird der Polizei vorgeworfen, dass sie Opfer zu Tätern machen. Der Anwalt Burkhard Benneken vertritt auch Schließfachkunden. Und er sagt, seine Mandanten könnten diese Sichtweise nicht teilen.
Natürlich mag es da die ein oder andere Frage gegeben haben. Das ist ja auch gerade Aufgabe der Polizei, zu schauen, wird uns hier die Wahrheit gesagt oder übertreibt da jemand, erfindet jemand etwas beim Schaden? Damit muss man rechnen. Darauf habe ich alle Mandanten entsprechend eingestellt. Und meine Mandanten haben mir durch die Bank gesagt, es gab vielleicht mal eine unangenehme Frage. Wir stehen aber dahinter, und die Polizei hat in meinen Augen bis hierhin eine sehr gute Arbeit gemacht.
Man hört übrigens aus Ermittlerkreisen, dass die Polizei großen Wert darauf legt, dass gerade auch noch diese Kundinnen und Kunden, die noch nicht ausgesagt haben, dass diese das jetzt nachholen.
Ja, vielen Dank, Jonas Panning, für diese Einblicke. Im Deutschlandfunk Kultur, da bleiben wir natürlich an dieser Geschichte dran und werden auch auf den Musterprozess schauen, der dann im Juni vor dem Landgericht in Essen startet.